Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Die Urlaubszeit bringt es mit sich, dass man manchmal so innere Versprechen einlösen muss. Diese Predigt ist eigentlich schon in Gedanken entstanden an einigen Kaffeetischen in diesem Frühjahr, wo wir unvermittelt auf das Thema Vergebung gekommen sind. Ich weiß gar nicht mehr den näheren Zusammenhang, aber es häufte sich ein bisschen. Wahrscheinlich ging es, ich nehme mal stark an, auch um unser Umgehen mit Konflikten untereinander oder auch in der Gemeinde, soll es ja geben. Und ich sagte dann wohl an einer Stelle, ja, da habe ich auch so meine Erfahrungen im Leben gemacht und da habe ich auch schon mal vor vielen Jahren auf einem Blatt ein paar Dinge zusammengeschrieben, das müsste ich eigentlich mal für die nächste Predigt wieder rauskramen und richtig ausarbeiten. Ja, und nun ist es heute soweit. Eigentlich habe ich schon fast ein bisschen bereut, weil ich dann merkte, ach, es ist sehr kompliziert mit der Vergebung und sollte ich nicht vielleicht doch lieber auf ein anderes Thema umschwenken, da hätte ich es ein bisschen leichter. Denn herausgekommen ist dabei, dass ich euch eigentlich die Empfehlung geben möchte, streitet öfter und vergebt euch weniger. Mancher wird jetzt vielleicht sagen, es war wohl zu heiß für eine anständige Predigtvorbereitung. Es gibt ja wahrlich genug Bibelstellen, die zur Vergebung aufrufen, ja, die uns geradezu auch dazu verpflichten. Ich möchte beginnen mit dem Gleichnis vom Schalksknecht aus Matthäus 18, Vers 21 bis 35. Da antwortet Jesus ja mit diesem Gleichnis auf die Frage von Petrus, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt nicht 7-mal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Auf einen 24-Stunden-Tag umgerechnet werden es alle 3 Minuten. Darum gleicht der Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, »Hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen.« Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig, und er packte und würgte ihn und sprach, »Bezahle, was du mir schuldig bist.« Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, »Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen.« Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, »Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe?« Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Wir haben am Anfang als zweites Beispiel ja schon das vertonte Vaterunser gesungen und wenn wir es beten, wir tun es ja nicht ganz so regelmäßig wie in anderen Kirchen jeden Sonntag, dann kommt da ja auch immer wieder diese Verquickung vor, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich denke, das ist eine schwierigere Stelle, als um unser täglich Brot zu bitten. Das leuchtet mir jedenfalls leichter ein und geht mir leichter über die Lippen, weil da eigentlich keine Verpflichtung meinerseits drin ist. Da kann ich mich darüber freuen, dass Gott mich versorgt, aber hier hängt so eine Verpflichtung meinerseits mit dran. Und eine Stelle, die mir noch eingefallen ist, ist ja die große Aussage Jesu, Lukas 23, Vers 34 am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also sehr, sehr viele verschiedene Aussagen, Gesichtspunkte, die kann ich heute nicht alle bearbeiten. Ich möchte darum unser praktisches Alltagsleben in den Blick nehmen. Vielleicht werdet ihr also genauso wie bei dem Satz vorhin überrascht sein, wenn ich folgenden Bogen schlagen möchte. Wir vergeben zu oft, wir vergeben zu schlecht, wir vergeben zu ungenau. Wir sollten uns da etwas mehr Mühe geben. Wir müssen auch über Alternativen nachdenken. Dazu müssen wir uns klar machen, was Vergebung eigentlich ist. Diese Geschichte soll uns ja erklären, was Vergebung eigentlich ist. Vergebung zu erbitten, wie dieser Knecht, Vergebung zu erhalten oder das Beispiel mit der Feindesliebe sogar noch dann Vergebung zu bekommen, zeigt uns den tiefsten Kern der Liebe Gottes zu jedem von uns, nämlich alles ohne eigene Leistung zu bekommen. Kluge Leute haben ausgerechnet, dass das Verhältnis der Schadenhöhe hier in dem Gleichnis etwa 1 zu 1000 ist. Ich kann das nicht nachprüfen, ich gebe es einfach mal so weiter. Diese gigantische Silbermenge zu der kleinen Summe des anderen Knechtes. Darum kann man gar nicht genug betonen, dass der ganze Themenbereich Vergebung etwas sehr, sehr Kostbares und Einzigartiges ist. Wenn wir an den strengen Maßstab Gottes denken, der ja schon bei unseren Gedanken und Worten anfängt, lange bevor es zu Taten kommt, dann zeigt uns das ja sehr unerbittlich, was für einen Milliardenbetrag wir wohl in unserem Leben so anhäufen, den wir nie und nimmer selber abtragen können, weder durch asketische Bemühungen noch durch angestrengte gute Werke oder durch großzügige Spenden. Es wird alles nicht funktionieren. Die unvorstellbare Vergebungsbereitschaft Jesu hat der amerikanische Evangelist Moody im 19. Jahrhundert einmal mit einem fiktiven Zwiegespräch zwischen Jesus und Petrus versucht, deutlich zu machen. Petrus fragt: Herr, ist es wirklich deine Meinung, dass wir das Evangelium allen Menschen predigen sollen und auch jenen Sündern, die dich gemartert haben? Ja, Petrus, biete denen das Evangelium sogar zuerst an. Macht euch auf die Suche nach jenem Mann, der mir ins Gesicht gespuckt hat. Sagt ihm, dass ich ihm vergebe. Sucht den Mann, der mir die Dornenkrone auf die Stirn gedrückt hat. Sagt ihm, dass ich in meinem Reich eine Krone für ihn bereithalte, wenn er das Heil annehmen will. Sucht den Mann, der mir das Rohr aus der Hand nahm und mich damit geschlagen hat. Ich will ihm ein Zepter geben und er soll mit mir auf meinem Thron sitzen. Sucht den Mann, der mir mit der Hand ins Gesicht geschlagen hat. Sagt ihm, dass mein Blut reinmacht von allen Sünden und dass es auch für ihn vergossen wurde. Sucht den Soldaten, der mir den Speer in die Seite stieß. Sagt ihm, dass es einen näheren Weg zu meinem Herzen gibt als diesen. Ein Beispiel aus dem letzten Jahrhundert, bei dem wir sicherlich den Atem anhalten. Hans Frank war später der Generalgouverneur der polnischen besetzten Gebiete. Er war schon in jungen Jahren 1923 mit Hitler in München bei dem ersten Putschversuch dabei. Er hat schreckliche Gräueltaten in Polen zu verantworten. Er stand für einen deutschen Herrenmenschen und vertrat einen gnadenlosen Antisemitismus. In den Nürnberger Prozessen im Gefängnis hat er eine Bekehrung erlebt. Er bezeichnete den Nürnberger Prozess als ein gottgewolltes Weltgericht, das bestimmt ist, die schreckliche Leidenszeit unter Adolf Hitler zu untersuchen und zu beenden. Und er bezeugte: Wir haben dem wahren Kreuz den Rücken gekehrt und sind dem zerbrochenen Kreuz, dem Hakenkreuz, gefolgt. Frank akzeptierte sein Todesurteil mit den Worten: Ich verdiene es und ich erwarte es. Kurz vor seiner Hinrichtung bedankte er sich für die geistliche Fürsorge während der Gefangenschaft und bat Gott, ihn gnädig zu empfangen. Ein Beispiel aus der Jetztzeit. Wir hatten vor einem Jahr bei einer größeren Veranstaltung in Berlin einen Infostand und dieses Jahr auch wieder. Und ihr wisst ja, wir haben oft diese kleinen Embryo-Modelle so dezent ausliegen am Stand und es war schon fast gegen Abend. Ich war allein am Stand, war ein bisschen im Hintergrund und eine junge Frau kam und ich beobachtete sie eine Weile und so etwas habe ich noch nie erlebt und es läuft mir heute noch kalt den Rücken runter. Sie packte das Embryo-Modell aus dieser kleinen Verpackung, nahm es in einer auffälligen Weise in die Hand, streichelte darüber. Ich habe sie eine Weile gewähren lassen, bis ich dann so versucht habe, dezent das Gespräch mit ihr zu suchen. Und sie sagte ziemlich als ersten Satz: Ich habe es dreimal getan. Diese Menschen brauchen Vergebung. Und ich habe ihr Hinweise geben können und es hat mich sehr gefreut, jetzt vor wenigen Wochen zu hören, dass sie jetzt nach einem weiteren Jahr Hilfe bei unserer Beraterin gesucht hat und jetzt in einem Aufarbeitungskurs für diese schwere Schuld, die sie auf sich geladen hat und die sie kennt, da braucht ihr keiner was vorzumachen. Drei Beispiele aus drei verschiedenen Jahrhunderten, ganz unterschiedliche Lebensbereiche. Ich glaube, all dieses zeigt sehr deutlich, dass diese letzte Vergebung Jesu am Kreuz, als wir noch Feinde waren, unnachahmlich das Hauptmerkmal von Vergebung zeigt, nämlich, dass Vergebung immer dann zum Tragen kommt, wo wir nichts mehr aus eigener Kraft retten können, sondern nur noch darauf angewiesen sind, zu bekommen. Und der Gebrauch dieser Worte in unserem Umgang miteinander sollte sich an dieser unwahrscheinlich großen Möglichkeit orientieren, die wir als Jesu Leute in dieser Welt eigentlich auch in abgeschwächter Form einmalig zur Verfügung haben. Und ich meine damit, wir sollten sie auf sorgsam ausgewählte Sachverhalte in vollem Ernst und großer Entschiedenheit anwenden. Wir können uns leicht vorstellen, dass jeder von uns als Verkehrsteilnehmer von jetzt auf gleich einen Schaden verursachen können, den wir nicht wieder gut machen können. Ich meine damit nicht nur Autofahrer, das geht auch als Radfahrer oder Fußgänger. Und selbst als Senior, wenn wir uns gar nicht mehr aus dem Haus bewegen und die Herdplatte vergessen, können wir einen großen Schaden anrichten, unter dem vielleicht auch andere leiden können. In solchen Lebenssituationen sind wir zwingend darauf angewiesen, dass die Geschädigten oder, wenn es noch schlimmer kommt, deren Angehörige uns vergeben. Das ist nochmal völlig unabhängig von einer möglichen Bestrafung, die wir vielleicht auf uns nehmen müssten. Aber ich glaube, das ist das größere Problem. Ich denke, dieses 7x70 vergeben sollen, ist nicht nur eine quantitative Aufforderung zu einer unerschöpflichen Langmut, sondern es ist vor allem eine qualitative Einstellung anderen Menschen und auch unseren Geschwistern gegenüber. Wenn ich noch den Hinweis dazu nehme, dass wir ja nicht plappern sollen wie die Heiden, unsere Worte also wägen sollen, dann ist das also nicht nur die Menge der wiederholten Worte, die den Unterschied macht. Und das Gleichnis vom Schalksknecht, der das Verhältnis zwischen riesiger eigener Schuld und wenn auch vorhandener, aber viel kleinerer Schuld eines anderen aus den Augen verliert, was so problematisch ist. Und ich befürchte, dass ein inflationärer Gebrauch des Themenfeldes Vergebung die Kostbarkeit, die wir damit haben, zu etwas Banalem entwertet und schlimmer noch, eine rasche Abfolge von ähnlichen Wiederholungen den Wert in Frage stellt und auch zu großer Enttäuschung führt, wenn ein anderer merkt, dass sich praktisch nicht viel verändert, obwohl wir die Vergebung auf dem Munde führen. Ich spreche manchmal gerne von der Diktatur der Schwachen. Als Sozialarbeiter weiß man, dass manche Schwache ein ganzes Hilfesystem um sich herum zum Rotieren bringen können, ohne viele Schwierigkeiten. Da muss man dann sehen, wie man aus dieser Mühle auch herauskommt und sich selber schützt. Aber ich glaube, es gibt auch eine Diktatur der Frommen. Ich meine damit eine Form, den anderen noch mit der eigenen Demut ins Unrecht zu setzen. Konkret, ich habe es selber so erlebt und wirklich darunter auch gelitten, wenn in einer Auseinandersetzung jemand dann die Tür zuschlägt und als letzten Satz vor diesem Rückzug dann im Grunde genommen einem hinterlässt und noch etwas, ich vergebe dir oder euch alles und weg ist er oder sie und man hat eigentlich keine Chance darauf noch zu reagieren. Man bleibt eigentlich bedröppelt zurück, ist sich eigentlich keiner Schuld bewusst und grübelt, was habe ich eigentlich verbrochen, wenn der andere mir so pauschal vergibt, ich muss doch auch vergeben, wie geht das jetzt alles? Sehr unangenehm. Ich musste so denken, eigentlich hat zwar nichts mit Vergebung zu tun, aber so von der Unwahrhaftigkeit fühle ich mich immer an Mielkes Momo in der letzten Volkskammersitzung, ich liebe euch doch alle erinnert und jeder weiß, dass es nicht stimmt, ja? Oder sieht die Diskrepanz zwischen dem, was gesagt wird, und der Wirklichkeit. Bitte versteht mich nicht miss, ich möchte niemanden bekümmern, der sich um Versöhnung bemüht. Aber es gibt diesen großen Bereich in unserem Miteinander, der, wie ich finde, mit dieser großen geistlichen Kategorie, diesem einmaligen Angebot der Vergebung, unnötigerweise beschwert wird. Wo aber diese Bedingung, die ich vorhin nannte, eigentlich gar nicht erfüllt ist, dass wir selbst nichts mehr machen können. Ganz banal ausgedrückt, wir schießen eigentlich mit Kanonen auf Spatzen. Ich war in meinem früheren Leben ja beruflich bedingt als Pflegeheimmensch, beruflich bedingt viel auf Beerdigungen und in Norddeutschland war es, ich weiß nicht, ob es hier auch so ist, üblich, dass fast in jeder Liturgie dann auch dieser Satz vorkam, wem er etwas schuldig geblieben ist, der vergebe ihm so sinngemäß. Wer ihm etwas schuldig geblieben ist, dem Verstorbenen. und so weiter. Da wurden einige gute Dinge gesagt. Da hat es sicherlich seine Berechtigung, weil man eben keine Worte mehr untereinander wechseln kann. Aber in unserem Alltag liegt es doch durchaus in unseren Handlungsmöglichkeiten und deshalb denke ich auch in unserer Pflicht, für Abhilfe zu sorgen. Und wenn wir es können, sollten wir es auch tun. Dafür hält unsere Sprache viele andere schwächere, und das meine ich hier, weniger dramatische Ausdrücke bereit. Wenn man etwas vergessen hat, kann man es erstens zugeben und zweitens sich um Abhilfe bemühen und nach einer schnellst oder bestmöglichen Lösung suchen. Da gibt es Worte wie Entschuldigung oder tut mir echt leid oder kurz sorry, war nicht so gemeint oder wie auch immer, ist mir so rausgerutscht, eine Menge praktikabler Möglichkeiten zur Entspannung der Situation. Wenn man sich unterschiedlich erinnert, hat manchmal ja vielleicht doch der andere recht oder die Mehrheit. Und auf jeden Fall braucht es einen Schuss Humor, einen gelinden Zweifel an sich selbst und vor allem die Bereitschaft, anderen keine schlechte Motive zu unterstellen. Wenn andere Menschen Dinge anders entscheiden als man selbst, gilt Ähnliches. Manchmal auch die schlichte Einsicht in Entscheidungsstrukturen und Zuständigkeiten. Und selbst wenn andere die eigenen Gefühle nicht nachvollziehen können, was uns ja immer sehr schmerzt, dann ist das kein Fall von Schuld. Man muss zähneknirschend auch einfach mal an diese Facette des Leibes Christi denken, nämlich unsere schrecklich schöne Unterschiedlichkeit, in der Gott seine Familie zusammengestellt hat. Ich denke, ein erheblicher Teil unserer als schwierig empfundenen Begegnungen bis zu heftigen Konflikten brauchen zur Lösung keine Vergebung als vorschnelle, fromme Scheinlösung, sondern sie brauchen unsere entschiedenen Handlungen. Und das meiste haben wir doch zur Verfügung. Wir können uns äußern, wir können Dinge erklären, Fragen stellen, wir können auf Fragen antworten, wir können Wohlwollen zeigen und auch die gelassene Erkenntnis haben, dass sich nicht immer alles völlig zufriedenstellend aufklären lässt. Wer schweigt und nur darauf wartet, dass ein anderer wegen irgendeiner blöden Bemerkung, an die der sich wahrscheinlich gar nicht mehr erinnert, um Vergebung bittet, kann in der Regel lange warten und macht sich viele schwere Stunden oder sogar Jahre. Da mag eine im Stillen ausgesprochene Vergebungsbereitschaft angemessen sein, wenn es einem so gegeben ist, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Aber für die meisten von uns wäre ein wenig mehr Mut zur Offenheit, zu einem reinen Herzen und zu keinem Hintergedanken sind wir ja auch aufgefordert, das Mittel der Wahl. Ein Naturheilmittel sozusagen mit eigentlich keinen Nebenwirkungen. Natürlich, wenn jeder ein Klima erlebt, in der jedes Wort oder jede Tat ständig neue Katastrophen heraufbeschwört, dann hilft der Ruf nach Vergebung auch nicht. In diesem Zusammenhang ist mir auch die Mahnung sehr wichtig geworden, dass wir das Wort Gottes nicht unnütz im Mund führen sollen. Auf einen anderen vielleicht mal zuzugehen und ohne Verstellung zu sagen, du, nix für ungut, Ähnlichkeit mit lebenden Personen wären rein zufällig, aber ich muss einfach mal was loswerden, so wie du mich immer beim Kaffeekochen rumkommandierst, das geht mir sowas von auf den Senkel. Und wenn wir ein gutes Team werden wollen, dann wäre das nicht angemessen, wäre das nicht hilfreich, wäre das nicht normal. Ich bin auch auf einen Vers gestoßen, der etwas überraschend am Ende des Abschnitts über den Rangstreit der Jünger und der Warnung vor der Verführung zum Abfall steht, in Markus 9. Da heißt es am Ende plötzlich relativ unvermittelt, habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Und in der empfohlenen Verweisstelle Kolosser 4, Vers 6 lesen wir dann die Empfehlung, eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Da dachte ich, das ist eigentlich eine praktische Empfehlung, wie wir auf so einer niederschwelligen Ebene, wo nicht gleich alles Katastrophe und vergebungsbereit sein muss, sondern wo wir auf einer niederen Ebene sozusagen miteinander reden sollen. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Ich finde es hilfreich, denn das Salz, kann man jetzt auch eine ganze eigene oder mehrere Predigten drüber machen, dass er mit Reinigung, Konservierung und Würze in Verbindung gebracht wird. Interessant, dass dieses Salz nicht zwangsläufig zu Streit und Auseinandersetzung führen muss, sondern sogar mit Freundlichkeit und Frieden in jeweils einem Satz zusammengebracht wird. Das sollte uns zu denken geben. Und seien wir ehrlich, unsere meisten Reibereien haben doch nichts mit hochtrabenden theologischen Diskussionen zu tun, die einen Streit wie bei Paulus und Petrus gerechtfertigt hätten, sondern, sagen wir mal, sie haben mit unserer Originalität zu tun, die eben unterschiedlich ist, ich sagte es bereits. Ich zitiere, was ich nicht oft tue, zugegebenermaßen Papst Franziskus, der zu diesem Vers vor kurzem gesagt hat: Die christliche Originalität ist keine Einförmigkeit. Sie nimmt jeden, wie er ist, mit seiner Persönlichkeit, mit seinen Charakteristiken. Und sie lässt ihn damit, weil dies ein Reichtum ist. Doch sie gibt ihm etwas mehr, sie gibt ihm einen bestimmten Geschmack. Diese christliche Originalität ist schön, denn wenn wir eine Einförmigkeit schaffen wollten, alle sind wir auf dieselbe Weise gesalzen, wird es sich so verhalten wie mit einer Frau, die zu viel salzt, sodass man nur den Geschmack des Salzes schmeckt und nicht den Geschmack eines mit dem Salz gewürzten Gerichtes. Die christliche Originalität besteht gerade darin, jeder ist, wie er ist, mit den Gaben, die ihm der Herr verliehen hat. Also wenn ich ehrlich bin, beobachte ich sehr deutlich, dass auch nach der Bekehrung in der Regel die Persönlichkeitsmerkmale ziemlich deutlich bestehen bleiben bei den einzelnen Menschen. Alles andere wäre aus meiner Sicht unrealistisch. Wir sehen manchmal große Veränderungen zugegeben, aber so das Grundmuster, wenn ich so alle Geschwister, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, an mir vorüberziehen lasse, blieb doch über viele Jahre ähnlich. Und vielleicht hat es ja auch mit dieser Originalität, die uns eingestempelt ist, sozusagen zu tun. Und wäre es nicht auch fast eine Majestätsbeleidigung unserem Schöpfer gegenüber, wenn wir uns dann so schwer tun mit diesen Unterschieden? Wir hatten ja vor wenigen Wochen eine ältere Schwester aus Flensburg zu Besuch, die uns, man erzählt ja immer, was gibt's Neues in der Gemeinde und so, die uns dann auch wieder erzählte von einer Frau, die wir auch noch kennen, die man so landläufig als eine Nervensäge bezeichnen würde. Keiner in der Gemeinde möchte eigentlich gerne was mit ihr zu tun haben. Unsere Schwester sagte auch, das ist schon blöd, wenn ich zu meinem Geburtstag einlade, dann sagen andere, du, wenn du die einlädst, dann komme ich nicht, habe ich keine Lust drauf. Oder wenn diese Frau in einen Hauskreis will, dann sagt der Hauskreis, nee, also, ne, die nicht. Was machen wir da? Und sie sagt, ich habe es mir einfach vorgenommen, ihr, ich sehe es als meine Aufgabe, dieser Frau Liebe und Gemeinschaft entgegenzubringen. Ich kann die anderen ja nicht zwingen, aber ich sehe es als meine Aufgabe. Also, ich fasse zusammen. Vielen Dank, dass ihr nach den ersten Sätzen nicht aufgestanden seid und gegangen seid, ihr mir noch weiter zugehört habt. Und ich hoffe, ihr konntet mein Anliegen verstehen, dass wir wirklich mal auch anhand dieses Gleichnisses, das ich jetzt nicht in Einzelheiten ausgelegt habe, da gibt es natürlich viele verschiedene Gesichtspunkte, aber dass wir nochmal wirklich auch an der bezifferten Größe der Schuld wirklich uns vor Augen halten, dass wir ohne Vergebung Gottes keine Chance haben, mit den Situationen zurechtzukommen. Einmal natürlich Gott gegenüber, aber eigentlich auch gegenüber anderen Menschen, wenn wir Vergebung nicht als das große Geschenk und die große Möglichkeit haben, die nur wir haben. Wenn ich an diese Frau mit ihren drei Abtreibungen denke, der wird kein Psychologe auf dieser Welt ernsthaft helfen können, sondern nur Gottes Vergebung wird ihr helfen können. So wie dem Herrn Frank im Gefängnis kurz vor dem aufgeknüpft werden. Die Sache war gelaufen, er konnte nichts wieder gut machen. Und die Soldaten, die Jesus, wie das hier so schön ja durchdekliniert wurde, ans Kreuz gebracht hatten, das war passiert, da gab es nichts wieder rückgängig zu machen. Und wie gesagt, wenn wir unseren Schuldenberg, unseren Schuldenturm ansehen, dann brauchen wir, und das kann uns gar nicht groß genug vor Augen stehen, Gottes Vergebung. Und diese Vergebung, wenn wir mal das beim Wort nehmen, unseren Schuldigern vergeben, was heißt denn das auch immer? Wer ist denn ein Schuldiger? Ein Schuldiger ist immer der, der uns etwas schuldig geblieben ist. Wenn er seine Schulden bezahlt hat, ist er kein Schuldiger mehr. Also auch diese Aufforderung geht immer in diese Richtung, seid so, wie Jesus es uns vorgemacht hat und so, wie Jesus mit euch umgeht. Der andere wird euch etwas schuldig bleiben. Es wird gar nicht ausbleiben im Leben. Wenn wir darauf warten sollen, dass er seine Schulden bezahlt, dann trifft dieser Sachverhalt nicht mehr zu. Und darum meine ich, dass nicht jemand, der mir auf den Fuß tritt aus Versehen in der U-Bahn, sagen muss, vergib mir. Das ist keine Kategorie des Vergebens. Und so ist auch in unserem Zusammenleben manches gut regelbar, wenn wir ein bisschen ehrlicher, ein bisschen offener, auch kritischer, mit Salz in der Stimme durchaus, wenn wir das mal als Würze, mit der Würzkraft jetzt uns vor Augen führen, dass wir ruhig deutlich daherreden, aber nicht die große Vergebung als quasi kleine Alltagswaffe einsetzen. Diesen Unterschied mal rauszuarbeiten, das war mir wichtig, weil ich das auch, wie gesagt, gerade in unseren christlichen Kreisen schon manches Mal erlebt habe. Manchmal denke ich, Weltmenschen haben es da manchmal ein bisschen leichter. Wir mögen vielleicht diesen Schnack Schwamm drüber Blues nicht so gerne, weil er uns so wenig fromm klingt. Aber eigentlich finde ich ihn gar nicht so schlecht, denn wenn ich mir das Bild genau mal vor Augen male, heißt das ja, ein Schwamm wischt von der Tafel das, was mit Kreide geschrieben ist, weg und ich sehe es anschließend nicht. Kann uns vielleicht sogar ein Vorbild sein, weil das Vergeben und Vergessen, über das Vergessen rede ich heute gar nicht, das ist ja noch schwieriger. Weil das dieser Schwamm eigentlich sehr schön deutlich macht. Ich kann anschließend gar nicht mehr sehen, was da war. Und darum, ja, sollten wir uns vielleicht darin üben, die christliche Originalität, wir sind ein Teil davon, auch als Werk Gottes zu erkennen, nicht böse darüber zu sein, dass andere Menschen so unterschiedlich sind. Gott braucht offensichtlich jeden. Wenn ich so an unseren Bau in Chemnitz von dem Haus für das Leben denke, da braucht es auch die Visionäre und es braucht die Buchhalter. Der Visionär würde einfach drauf losmarschieren und der Buchhalter würde nie anfangen. Man braucht beide. Man braucht beide, damit es am Ende zustande kommt. Und so brauchen wir diese ganz klare, große Option, dass wir mit den großen Problemen unseres Lebens fertig werden können, wenn wir selber am Ende sind. Und daraus können wir die eigentlich lockere und frohmachende Leichtigkeit vielleicht auch im Leben entnehmen, dass wir mit den mancherlei kleinen Dingen vielleicht auch etwas niederschwelliger fertig werden können. Da gibt uns die Bibel manche Tipps, wie wir mit Freundlichkeit und ein bisschen Salz vielleicht, was ja auch dann wieder reinigt. Vielleicht würde an meinem Beispiel die Angesprochene in der Küche oder der Angesprochene in der Küche sagen, Mensch, das hat mir ja noch nie einer gesagt. Ist ja gut, dass du das mal sagst. Oder er würde sagen, ja Mensch, guck mal, das haben mir schon viele gesagt, ich komme da nicht von runter, aber ich war das Älteste von 5 Kindern und ich musste immer auf die anderen aufpassen und damit ist mir das so eingebläut und was weiß ich. Und schon wäre die Situation entkrampft, aber wir brauchen uns da nicht zu vergeben. Das ist viel zu hoch aufgehängt. Ja, ich denke, das war so mein Weg mit diesem Thema Vergebung, mir einige Dinge klarzumachen. Und ich denke, dass diese beiden Pole, die große Vergebung und die guten kleinen Möglichkeiten, die wir haben, das Leben entkrampfen können. Und dazu möchte ich uns auch gerade, wenn die Sonne scheint und wir eigentlich gut gelaunt sein dürften, dazu möchte ich uns auch Mut machen, dass wir diese Gelegenheiten suchen, nicht verstreichen lassen und dass wir einfach aufeinander zugehen. Und ich denke, es ist ja nie eine Einbahnstraße, wo der eine immer nur mit dem anderen, sondern es geht ja, wie Manfred Siebald so schön gesungen hat, immer reziprok, hin und her, gut, dass wir einander haben. Keiner ist immer stark, keiner braucht immer Vergebung und keiner gibt immer nur Vergebung. Wir werden in beiden Rollen immer wieder in unserem Leben sein. Amen.